Magst du Biertaucher-Podcast?
Sag mal Biertaucher-Podcast.
Sag mal Biertaucher-Podcast.
Biertaucher-Podcast.
Ja, voll cool.
Cool, super.
Danke. Live-Auftritt in unserem Podcast.
Bist du im Radio?
Ja, so gut wie im Radio, besser im Radio.
Ist das jetzt aufgenommen?
Das ist jetzt aufgenommen.
Ja, ist super,
wenn das
ja
nämlich durchgehend angedreht ist,
super.
Ist dann...
Super. Sagst du noch Folge 7?
Folge 7.
Yeah! Yeah! Danke sehr.
Danke. Wie heißt denn du?
Carsten.
Carsten.
Ja,
danke,
hello Carsten. Willkommen beim Biertochern.
Podcast. Ja, gluck, gluck, gluck muss man noch sagen.
Ja, gluck, gluck, gluck. Gluck, 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 gluck. Ein Hundstag heute.
Ein Hundstag, ja. Ich trinke nicht einmal Bier, so hundstagig ist das.
Ja, diesmal bin ich auf alleiner Front. Aber das ist wenigstens, es gleicht sich wieder aus. Das eine Mal habe ich ja nur Club Mate getrunken und du ein Bier. Diesmal bist du bierlos, getränkelos leider. Und ja, diesmal
wobei,
trinke ich das
diesmal
Bier.
Ist ja ein Korrekturmal. Wir waren nämlich ganz pünktlich am Dienstag hier, sogar mit einem Gast.
Ja.
Nur leider hatten wir Probleme, den MP3 abzuspeichern, was wir erst danach gemerkt haben.
Ja, so war das. Also wir können ja genau richtig. Ja, stimmt. Das war ein Freund von dir war eingeladen, der Jung.
Jung
Grafiker.
Ja.
Das müssen wir eigentlich schon machen. Also erstens müssen wir irgendwann mal diesen Podcast nachholen, vielleicht mit Abstand.
Er wird sicher nochmal kommen, ja.
Sehr gut. Und dann verlinken wir uns auf jeden Fall auf seine Homepage.
Machen wir, erzähl
mal
nur kurz, was er gemacht hat oder macht. Er hat sich selbstständig gemacht und arbeitet jetzt seit einem Jahr in Wien als Webdesigner und 3D-Grafiker und 2D-Grafiker auch. Und hat halt von seinen Erfahrungen erzählt.
Ja.
Welche Software er verwendet.
Wahnsinn, das war ein verdammt guter Podcast.
Ja, leider.
Das ist echt traurig. Aber das ist immer gut. Ich habe mir gedacht, das können wir jetzt immer behaupten, wenn wir einen schlechteren Podcast machen, sagen wir, der vorige, der war so gut, aber er ist leider nicht aufgenommen worden. Aber es stimmt, ja.
Ja, die Ansage hat heute der Carsten gemacht. Hallo Carsten.
Ja, danke
Carsten. Carsten, wir haben circa 2 Hörer. Sagst du ihnen Hallo? Hallo.
Naja, muss trotzdem nicht sein.
Kein Problem.
Das Lampenfieber kommt doch manchmal verzögert.
Genau. Okay, worum geht's heute? Abgesehen davon von kleinen Missgeschicken, ich kann erzählen vom Vortrag vom RMS Dahlmann in Wien am letzten Freitag.
Jupp.
Gregor, was erzählst du? Hast du eine Hardware gehackert?
Ja, ich habe frische Hardware gehackert sozusagen.
Frische Hardware.
Also schon während wir den vorletzten Podcast aufgenommen haben, hatte ich schon ein neues Device und davon werde ich heute erzählen. Diesmal geht es um Router, als kleiner Teaser. Aber erzähl du mir jetzt mal vom Stallmann.
Also
das wird ja schon.
Es war anno dazu mal letzten Freitag in Wien, im Kuppelsaal der TU Wien. Ein sehr schöner Saal übrigens.
Ja, ist das in der alten TU Wien?
Also in der alten TU am Karlsplatz, gleich gegenüber vom Ressel-Denkmal. Und war mit 260 Sitzplätzen restlos gefüllt mit Nerds aus ganz Österreich. Es waren ca. 300 Leute in dem Saal. Dementsprechend schnell wurde die Luft dann auch schlecht. Und wie gesagt, Richard Stallmann himself war anwesend. Er schaut sehr bemerkenswert aus, eher klein, lange Haare, Kugelbauch und ja, er spaziert in Socken herum.
Das hört man öfters. Das ist jetzt das Aussehen von Richard Stallmann.
Ja,
exzentrisch.
Exzentrisch, ja. Und ja, aber man muss sagen, er hat das Publikum voll im Griff. Er hat einmal 2 Minuten lang nichts gesagt und nur in einem Kaffeehäferl gerührt und du hättest jede Stecknadel fallen hören können. Also
ja,
kein
Mann,
einziger hat getuschelt,
gebannt.
Alle gebannt. Ich sagte was, aber er hat nichts gesagt. Er hat einfach seinen Kaffee umgerührt. Und ja, man muss sagen, er ist sehr sympathisch, sehr humorreich auch. Also sehr nettes Englisch. Hat zum Beispiel ist darauf eingegangen bei seinem Vortrag, was er über Piracy denkt. Ja? Dann hat er so mit einer ganz langsamen Stimme gesagt, yeah, people ask me what I think about piracy. And I say, attacking ships is very bad. Da haben natürlich alle gelacht. Und dann, ja, und about music piracy, I think pirates use weapon to attack ships, not music.
Schön. Also umschifft sozusagen.
Ja, und auch einmal
diese Frage.
Auf wirklich dämliche Fragen auch einmal wirklich die dämlichen Antworten gegeben, die drauf.
Das macht er. Also so Trollpotenzial hat er. Also ich glaube, der lässt auch gerne Leute auflaufen, wenn sie ihm blöd kommen.
Ich habe inzwischen auch eine super Mitschrift vom Vortrag entdeckt im Internet, nämlich Tag, Rufzeichen, der Morgenblog von nicht ganz klar von wem. Und da sieht man nicht nur Fotos, sondern auch eine sehr schöne Mitschrift, zumindest von den ersten 2 Dritteln. Sehr gut gemacht. Und ich werde es jetzt nur ganz kurz erzählen. Richard Stallmann hat halt von den 4 Freiheiten der GPL-Lizenz erzählt, der Software, die seiner Meinung nach wichtig sind, halt, dass du Programme benutzen kannst, verbreiten kannst, modifizieren kannst, schauen, wie sie gemacht wurden und vor allem auch wieder weitergeben kannst.
Ja.
Zwar unmodifiziert, aber auch modifiziert. Und alles, was diesen Freiheiten widerspricht, das ist halt eben die DRM, die Digital Restriction Management und halt alles, was die Industrie auch ständig macht. Und ich glaube, man merkt immer ein bisschen an, dass halt sehr traurig ist, dass viele Leute diese Freiheiten gar nicht kennen, nichts davon wissen wollen und die einfach ungeschaut wegschmeißen.
Ja.
Und was dann ein bisschen drauf eingegangen ist, war das Ganze mit Open Source und Linux und Linus Torvald, was es da für Differenzen gibt.
Stimmt, die haben ja einen kleinen Streit gehabt, oder?
Kleinen Streit, ja, sie haben einfach Meinungsdifferenzen. Linus Torvald hat zwar seinen Kernel unter GPL lizenziert, aber trotzdem hat Stallman gesagt, also die meisten Distros benutzen einen verschmutzten Kernel, der nicht wirklich GPL ist, und man muss dann mit einem eigenen Skript diesen Kernel wieder von proprietären Treibern und so entfernen, wenn man eine wirklich freie Software haben will. Ne?
Der Linus ist halt ein alter Pragmatiker.
Der ist eher pragmatisch,
just
ja.
Work
sein Ansatz.
Das eben. Hat er auch gemeint. Also er hat einmal interviewt worden, warum er die GPL gewählt hat. Er hat gesagt, weil es praktisch war.
Ja.
Jeder hat daran mitgearbeitet, die Lizenz war da und er hat es genommen. Ja.
Dann, ja, ich glaube, Stallman war auch ein bisschen genervt, dass die Leute sagen, von Linux reden und nicht von GNU-Linux.
Mann,
das ist sehr wichtig, weil GNU halt älter und auch wichtiger ist als nur der Kernel.
Darauf weist er immer hin,
ja. Und sonst, er hat dann halt über die diversen Implementierungen von unfreier Software geredet, beim Amazon Kindle, also Swindle genannt. Da wurde zum Beispiel, was ich gar nicht gewusst habe, da gab es einmal, haben Leute ein Buch besessen und das wurde dann durch ein Update gelöscht von Amazon. Und das war 1984.
Genau.
Ja, voll
passend.
Und eben auch sonst dann andere Software. Backdoors und was da halt alles gibt. Ich glaube, er hat das Publikum voll hinter sich gehabt. Es war praktisch außerdem einen Microsoft-Vertreter, der hat nicht geredet, zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, war niemand da, der jetzt irgendwie nicht auf seiner Linie ist.
War irgendwie ausgewiesen als Microsoft?
Nein, ich habe ihn kannt von den diversen Vorträgen.
Insider-Wissen sozusagen.
Chef Open Source PR-Mann. Oder
von den Linux-Tagen?
Ja, der ist auch auf den Linux-Tagen.
Mhm.
Aber ja, also das Publikum war halt, es war ein Heimspiel für ihn sozusagen.
Ja.
Und was mir sehr imponiert hat, er hat dann nachher noch einen Appell gemacht, also in seinem Vortrag, der letzte Teil war ein Appell für alle Leute, die irgendwie mit Schulen zu tun haben, die Lehrer sind, die Schüler sind oder Studenten oder die Kinder haben, die gerade in eine Schule gehen. Man soll doch darauf schauen, dass in den Schulen freie Software verwendet wird und nicht eben unfrei, um nicht die Kinder schon anzulernen und anzufixen auf unfreie Software.
Ja.
Und er hat dann gesagt, ja, und dann sagen oft eben Schulen und Eltern, naja, wir können ja sowohl Linux als auch Windows verwenden. Ne? Und er hat gesagt, ja, das ist circa so gescheit, wie wenn man sagt, naja, wir geben ihnen ein bisschen Heroin und gesundes Essen.
Oh Mann, das ist wieder so Stallman-mäßige Punchline.
Das stimmt, weil du hast einmal einen Anfix, ne? Die erste Version ist gratis und so, von einer unfreien Software und dann bist du gelockt in diesem System.
Man muss offen sein für alles und irgendwann wird man über Windows auch drüber stolpern und ob man es dann wirklich annimmt, dann kann man auch die Wahl lassen.
Ich meine, die Realität in Österreich ist halt so, dass du schon sehr froh sein musst, wenn du überhaupt einen engagierten Lehrer hast, der sich das antut und da ein paar Linux-PCs aufsetzt. Ne?
Aber, ja, stimmt. Also bei den Schulen kann ich es nicht sprechen, bei der Uni, das ist einfach schon seit Jahren auf Linux ganz umgestellt worden. Und
gibt es keine Windows-Clients mehr?
Die letzten Jahre, die ich in der Bors so gedacht habe, sind ganz auf Linux.
Ja, super.
Also es ist ein Red Hat, glaube ich, ein Red Hat mit einem KDE. Witzigerweise. Ja, ich kann auch noch beisteuern zum Richard Stallman. Ich habe nämlich gelesen ein sehr interessantes Interview auf der Taz, taz.de, das kann man auch noch verlinken in den Shownotes. Und ich habe ja ein gespaltenes Verhältnis von Ernst zum Richard Stallman.
Ja, weil du ihn nicht persönlich erlebt hast, sonst wärst du jetzt wie ich der Ur-Fanboy.
Ja, weiß, ich kenne ihn ja schon seit einiger Zeit, lese immer wieder Interviews.
Nein, also er ist wirklich eine Show-Life, man muss sagen, extrem sympathisch. Das ist wirklich ein Kunststück, wie kann man so seltsam ausschauen und so sympathisch rüberkommen.
Das glaube ich gerne. Und ja, auf dem Taz, da war ich auch positiv gestimmt, weil als letzte Frage wurde mir gestellt, was er jetzt von Twitter und Facebook hält und so. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt geht den Rant los jetzt
schimpfen.
Und er hat aber gesagt, naja, möchtest du dich mit Leuten connecten, so auf die Art, möchtest du irgendwie eine Revolution starten, go on, use Twitter, use Ding. Und das fand ich wieder, wow, das ist ein neuer Ton, das fand ich gut. Und heute Nachmittag erst habe ich einen Podcast gehört, den Not Safe for Work Podcast.
Den ich auch immer nicht gehört habe.
Ja, musst du nachholen, ist echt witzig. Und da haben der Tim Pritlauf und der Radiomoderator Holger Klein irgendwie auch über den Richard Stallman geredet. Weil der Holger Klein hat ihn schon 1998 mal interviewt und der Tim Pritlauf ist ihm auch ein paar Mal begegnet. Haben eh auch alle Geschichten erzählt von Kauzigkeit und blablabla. Und der Holger Klein hat dann ausgeführt, was ihn an Richard Stallman stört. Und ich fand diesen Gedanken nicht unschlüssig.
How to fix Richard Stallman? Oder?
Naja, er hat gemeint, der Typ sagt seit Jahren schon irgendwie seine Aussage. Er hat viel gemacht, er hat die GPL ins Leben gerufen und er predigt GPL und offene Software und sagt immer klar die Wahrheit, was auch gut ist. Aber er clasht damit an. Was dem Richard Stallman fehlt, ist das integrative Element. Das
kommt
auch
in
Leute
seiner Biografie gut raus, wenn du liest Freedom 2.0, die kannst du als PDF downloaden. Ja. Da kommt das auch sehr gut raus und wird auch diskutiert und so.
Ja, weil dieser Aspekt, ich glaube, heutzutage ist es auch wichtig, dass man zwei Schritte auf die Leute zugeht und sie mitnimmt.
Ich glaube,
du kannst nicht neue Leute gewinnen, indem du sagst, das ist schlecht. Und das ist der einzig wahre Weg. Das ist die Wahrheit. Aber so funktioniert es nicht in der Gesellschaft.
Das wird in seiner Biografie sehr gut diskutiert, genau dieses Thema. Und da kommt dann eben raus, wenn du es bis zum Ende liest, ne, dass jemand, der jetzt verbindlich sein will und einfach ein größeres soziales Feeling hat und ein größeres Nestwärmebedürfnis, dass der dann eher wieder Linus Torvald so eher auf pragmatisch tut und aber die Bewegung nicht in die Form weitergebracht hat, die es der Stallman gemacht hat. Deine GPL wäre nie entstanden, wenn du nicht ein ganz brennendes Bedürfnis hast, auf deinen Freiheiten auch herumzureiten.
Das kann für früher stimmen, aber ich glaube, er könnte jetzt seine Energie noch sinnvoller einsetzen, glaube ich. Er macht viel Gutes, aber ich glaube, wenn er noch einen Schritt zugehen würde und wenn es noch eine ganze Reihe von Leuten gäbe, die sage ich jetzt ganz offener einfach sind.
Nein, es gibt ja die Free Software Foundation. Ne?
Ja, gibt es.
Und die kannst du unterstützen. Das ist nicht nur er, das sind viele Leute.
Richtig.
Damals, er hat ein Buch versteigert und so ein kleines Knuviech am
also
Ende des
Vortrags. Schau, bei mir ist, ich sehe den Richard Stallman manchmal so wie einen wütenden Trainer beim Fußballmatch, der am Rand reinschreit ins Fußballfeld. Und er sagt sicher wahre Sachen, aber er spielt nicht mitten im Feld mit. Und er könnte, wenn er, das weiß ich nicht.
Ich glaube, er ist schon wichtig, so wie er ist. Und eine abgeschnittene Version von ihm würde nicht viel weiterbringen. Es gibt genug Leute, die Kompromisse machen. Ne? Eher gut, dass es einen gibt, der keine macht. Ne?
Ja, ich bin froh, wenn es solche Leute gibt. Also ich bin manchmal bei der Open-Source-Szene, wenn man reinschaut, bin ich dann immer ein bisschen, da gehen die Alarmglocken bei mir hoch, wenn dann immer so heißt, so haha, du benutzt Windows, du bist Windows. Und man muss da offener agieren und dann nicht irgendwie die Überlegenheit, sondern die Leute heranführen. Die Leute kann man nicht heranführen, indem man jetzt mal sagt, so und das ist frei, weil was ist frei? Frei ist nicht im Häfen zu sitzen, irgendwie so für einen normalen Menschen.
Das haben wir mit den vier Grundfreiheiten definiert und die meisten Software, die du verwendest, hat die eben nicht.
Genau, aber dann muss die Leute können klicken und bedienen. Also man kann ihn mal heranführen an Firefox und so, weißt du, über die kleinen Sachen irgendwie.
Also du hast die Philosophie, wenn jemand Windows benutzt, dann installiere ich ihm mal Firefox und führe ihn langsam hin zu
Firefox. LibreOffice, genau. Ja. So habe ich schon einige Leute zu Ubuntu geführt. Ich meine, aber das, wie gesagt, diesen Dialog können wir, glaube ich, noch in einigen Podcasts hören. Das ist interessant.
Genau,
das kann man immer wieder neu verhandeln.
Ja, wir haben jetzt leider Richard Stallman nicht himself bei uns. Ne? Das wäre interessant,
noch
weil
nicht,
er würde noch nicht, genau, das wird sicher noch kommen. Weil er hat ja auch gesagt, zum Beispiel der Begriff Open Source, wenn du den verwendest oder wenn du den Begriff Linux verwendest, führst du Leute, die jetzt sehr wenig davon wissen, schon einmal auf eine in seinen Augen falsche Fährte.
Mhm.
Du sprichst dann nicht von GNU Linux und nicht von der GPL und nicht von Freiheit, sondern nur von Open Source. Und Open Source wurde eben ganz dezidiert geboren als Begriff, um eben von diesen Freiheiten abzulenken.
Ja, aber da habe ich das Problem, dass das immer dieses Korsett, man kann ja auch mal von Linux reden und muss nicht die Leute immer ausbessern. Es heißt aber GNU Linux.
Vorsicht, wer macht denn das schon? Wer redet denn schon wirklich von GNU Linux?
Mittlerweile gibt es einige. Also gerade zum Beispiel diese Sachen, wo man sagt User License Agreement, liest kein Mensch. Und jetzt liest
aber
man... jeder nickt's ab, das ist das typische Muster, was man hat. Aber was liest man jetzt in den Schlagzeilen? Dropbox ändert License User Agreement, bekommt der Shitstorm. Apple hat das und das wieder geändert. Es steigt die Awareness.
Ja, man muss sich nicht mal kleine Terms nicht, weil Stallman immer so verbindlich ist und Kompromisse macht.
Also wie gesagt.
Aber ich bin auch sonst immer für radikale Ideen. Also ich glaube, er ist mir einfach so sympathisch. Wobei, ich muss mal schon sagen, also ich bin dann im Vortrag gesessen, habe eigentlich gedacht, ich kenne mich gut aus, auch mit GPL und über Stallman Linux. Ich
weiß
nicht, habe nur dadurch, dass er das nochmal erzählt hat, wirklich sehr viel Neues gehört und vieles, was ich so ein bisschen gewusst habe, ist mir bewusster geworden. Weißt du, etwas, was du was so irgendwie im Untergrund des Bewusstseins herumschwimmt. Und dann habe ich gedacht, ma, jetzt bist eh schon so ein Minderheitentyp, dass du nicht Windows oder Apple verwendest, sondern Linux. Und dann bist du jetzt noch als Linux auch noch da, wieder der Mehrheitstyp von denen, weil du nicht eine wirklich freie Distro verwendest.
Ja, das ist das, was man heute sieht. Also es gibt immer noch die Subkultur,
Naja, aber trotzdem, also ich kann nur jedem empfehlen, der Gelegenheit hat, einen Stallman-Vortrag zu hören. Er müsste auch auf Video aufgezeichnet worden, ist von der Quintessenz organisiert worden, das Ganze.
Die haben das sicher archiviert, die sind gut gefilmt, aufgestellt.
Das anschauen, beziehungsweise auf den Shownotes werde ich verlinken zu dem Morgenblog, wo man nachlesen kann. Ist einfach eine Show, also ist ein sehr guter Entertainer auch, kann man sagen. Ja. Okay, aber nun zum Thema Hardware-Hackern.
Ich habe jede Woche eine neue Hardware und ich habe mir wieder was Neues gekauft.
Was machst du eigentlich?
Du darfst mich auslachen, weil ich habe wieder einen Zettel, aber nur
stehen letztes
nur
Mal zwei hast du einen Sonio drin. Hergeschleppt, so einen Thalia E-Book-Reader.
Ah ja, Ojo. Ja, der kommt noch dran.
Der kommt noch dran, okay.
Den habe ich nicht selber gehackert, aber ich kenne
so du jemand, lässt hackern.
Nein, jemand hat mir davon erzählt, was er damit gemacht hat. Wunderbar. Also auf die Story freue ich mich schon. Gut. Aber diesmal geht es um den Gatekeeper in unseren Netzwerken, den Router. Jeder kennt das wahrscheinlich, das kleine Kästchen, was man hinter das Modem hängt. Ja. Manchmal ist es auch schon integriert oder so.
Ja.
Und ja, das kann man auch aufhackern. Da kann man auch eigene Software draufspielen.
Gut, und das hast du gemacht?
Das habe ich gemacht. Also ich meine,
und das war jetzt kein Firmware-Flash, der vorgeschrieben war, sondern du hast selber...
Es gibt Projekte. Also der Router, das kleine Kästchen, was das WLAN macht, wo man einfach den Namen eingibt, wo man sich damit verbindet. Das hat meistens ein Web-Frontend, wo man es konfigurieren kann.
Wo du das WLAN einstellen kannst.
Und das hat meistens einen eigenen Tab mit Upgrade-Firmware.
Okay.
Und wenn man es ganz leicht hat, dann muss man nur dort irgendwie auf eine alternative Seite gehen und eine alternative Software drauf spulen. Und man hat dann eine Linux-based Distro drauf. Nämlich OpenWrt oder DDWrt oder andere Projekte.
Und normalerweise die Software auf den Routern ist keine Open-Source-Sache?
Doch, also schon. Das Gute ist ja, ich meine, das ist was Generelles, was ich schön finde. Wenn ich begonnen habe mit Linux in den 90er Jahren oder so, da hat es geheißen, und irgendwann wird Linux auf jedem Toaster laufen. Mittlerweile ist es schon fast so.
Ja, ja.
Und deswegen haben wir ja alle den Fuß in der Türe. Mhm. Und wir können all diese Devices, die wir uns kaufen, also jetzt alle nicht, aber viele dieser Devices benutzen. Und die Industrie, also das, was mich aufregt, was mich anspornt manchmal zum Hackern ist, dass die Industrie halt minderwertige Software draufspielt und gewisse Möglichkeiten einschränkt. Und einfach auch, um verschiedene Preisstufen einzuführen. Das heißt, gleiche Hardware kann weniger, weil es für den Home-Bereich ist und es wird deswegen eingeschränkt.
Da gibt es eine Software Windows, die hat so Home und Premium,
habe
ich gehört.
Ja, genau. Da gibt es ja schon solche Abstufungen.
Und die ist auch, glaube ich, nicht frei.
Auch so. Und,
du möchtest Root von deinem Toaster werden, wie ich dich kenne.
Ja, das ist mein großes Ziel. Wenn ich mal einen Linux-fähigen Toaster habe, werde ich das sicher anstreben. Um mein eigenes Logo reinzubrennen. Das war richtig. Ah, konsolengesteuert. Ein Skript vielleicht, ein Shell-Skript. Oder wenn ich einen eigenen Brand drauf. Das
vielleicht dann so ein GNU oder ein Porträt toasten kann draus.
Ja. Aber ja, abgesehen von der Toaster-Problematik, die auch nicht zu unterschätzen ist.
Was treibt die Menschheit voran?
Router. Ja, Router, okay, Router können viel. Ja,
und du hast jetzt ein offizielles ROM eingespielt auf deinem Router oder ein alternatives?
Ein alternatives ROM.
Und trotzdem hat noch funktioniert nach alles?
Besser als vorher.
Und zwar was? Was kann der Router jetzt besser?
Zum Beispiel, du kannst Traffic shapen. Das heißt, du kannst dein Netzwerk-Traffic, den Verkehr, den du hast, kannst du kontrollieren, was priorisiert wird und was nicht. Also wenn du zum Beispiel mit FTP was runterladest, aber schnell surfen möchtest nebenbei, kannst du das einstellen. Und das hat zum Beispiel schon große Vorteile.
Ich glaube, das muss ich auch machen. Das heißt, ich könnte meine BitTorrent-Ströme zum Beispiel niedriger priorisieren.
Ja, richtig. Und
daneben kannst vernünftig surfen.
Ja, richtig.
Das wäre schön.
Und du hast einfach mehr Kontrolle. Du hast auch ein ordentliches Log-File. Du kannst dir die ganzen Statistiken anschauen. Du kannst es konfigurieren, dass es als Einwahlpunkt in ein anderes Netzwerk funktioniert.
Also lauter die volle Sachen, Palette. Die Firmware sozusagen nicht spielt.
Genau. Und begonnen hat das alles mit einer Hardware, kann ich mich erinnern, die auch bei Funkfeuer und bei solchen Projekten oft verwendet wird, nämlich mit dem Linksys WRT54GL. Das war so das erste. Und das war das erste Hackbare und damit hat es begonnen und da hat es die erste große Projekt gegeben, das OpenWRT. Jetzt hat OpenWRT das Problem gehabt, es war nicht so wirklich auf Router ausgelegt. Die wollten mehr. die wollten das eigentlich, so wie ich das letzte Mal das mit dem NAS erzählt habe, die wollten eigentlich schon ein ganzes Linux-System, nicht nur als Router, sondern alles drauf. Mhm. Also, dass du jede Software installieren kannst. Das ist zwar praktisch, bringt aber den Nachteil, dass das Ganze sehr komplex zu bedienen wird. Und deswegen bin ich in den letzten Jahren mehr darauf verfallen, DDWRT zu verwenden, die ein passables Webinterface haben, das schön übersichtlich ist, das alles abbildet, was du damit machen kannst. Und da klickst du dich durch und kannst alles einstellen und funktioniert einfach.
Verstehe ich das jetzt richtig? Das ist eine sehr kleine GNU-Linux-Distro für Router.
Richtig.
Die du über ein Webfrontend von einem anderen Computer aus bedienst.
Genau.
Okay, ja.
Genau. Und die ist wirklich sehr klein. Also die arbeitet mit dem fix verbauten Speicher drinnen. Und kann halt genau das und halt mehr als die Originalfirmware. Und für mich ist es auch wirklich angenehm. Also wir haben ein heterogenes Netzwerk da in unserer WG. Der eine hat Apple, der ich habe Ubuntu laufen.
Ich habe sogar Migo laufen. Leute von deiner laufen. WG einladen. Interessiert mich.
Der hat sicher einiges Interessantes zu erzählen. Und da funktioniert halt manchmal, weißt du, mit der Verschlüsselung und dann kann sich der nicht einloggen und dann nicht.
Okay.
Und bei DDWRT weiß ich, es...
Jetzt kannst du zumindest schauen, was los ist.
Und das hakt es und es funktioniert in den meisten Fällen.
Interessanter Tipp, könnte ich eigentlich auch machen. Ich habe ein paar Probleme mit meinem Router.
Unbedingt.
Muss immer das WLAN-Passwort neu setzen, weil er alle 5 Tage vergisst das.
Ja, da hat man wenigstens Instrumente auch in der Hand, wirklich irgendwie Trouble zu shooten. Das war halt irgendwie so...
Wenn du so eine Trouble zu shooten, da kriegst du halt den Denglisch-Orden des Tages.
Ja, richtig, geschafft.
Ich habe heute ein bisschen Trouble geshootet.
Genau, immer drauf schießen. Und das ist ja bei diesen Fantasie-GUIs, die du da hast und die Systeme, ist das nicht möglich. Ja.
Na okay,
dann... Das war so viel zu den Routern. Kann ich sicher noch später nochmal mehr erzählen, aber ich glaube, fürs Erste war es ganz gut.
Dann rede ich heute wieder mal vom Spiel der Woche.
Endlich.
Vom Genre eigentlich. Und zwar geht es um die sogenannten 4X-Spiele. Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Das ist ein ganzes Genre von Spielen.
Klingt kriegerisch.
Klingt kriegerisch, ist meistens auch kriegerisch und ist aber schön für den richtigen Schreibtischgeneral oder Armchair-General.
Ja.
Ist typischerweise rundenbasiert. Ja? Und das Spiel, das man damit üblicherweise verbindet, ist Civilization. Kennst du?
Wer kennt es nicht?
Ich bin kein
Spieler, aber das kennt
das
man.
Das kennt jeder, ja. Und von Civilization und diversen Abfolgern gibt es natürlich schon freie Versionen, freie Software, nämlich FreeCiv. Ja, hat eine sehr schöne HTML5-Oberfläche derzeit. Also es schaut wirklich super aus. Du kannst das im Netz, im Browser spielen. Du brauchst überhaupt nichts installieren.
Cool, das muss ich ausprobieren.
Org oder so, ja.
Cool, muss man verlinken.
Ich hoffe, es gibt auch bald von FreeCol, also von Colonization, dem Nachfolger, auch eine
HTML5-Oberfläche.
Da gibt es derzeit eine Java-Version, was ich weiß, von FreeCol, die ist schon sehr spielbar, aber noch, ich weiß noch nichts von einer HTML5-Version, aber ist wirklich sehr nett. Also wenn du einfach mal Webseite...
Ja, ich bin sowieso HTML5, bin ich sehr neugierig, das möchte ich mir anschauen.
Schaut fantastisch aus. Naja, und von diesen ganzen 4X-Spielen gibt es wiederum eine Subgruppe, und zwar die Weltraum-4X-Spiele, wo du sozusagen nicht irgendwie lächerlich einen Planeten beherrschst, sondern gleich einmal ein ganzes Periroden-mäßiges Sternenimperium.
Sci-Fi Rules.
Genau. Und da hat es ein legendäres Spiel gegeben, proprietäres Spiel von Microprose in den 90ern. Das hat geheißen Master of Orion.
Mhm.
Hat inzwischen 2 Nachfolger gekriegt. Der zweite war echt gut, der dritte dann extrem schlecht. Und es gibt inzwischen schon Ansätze, den als freie Software nachzubauen. Die heißen dann Free Orion. Ich glaube, das Projekt eines ist aber derzeit eingeschlafen. Da hat sich jetzt einige Jahre nichts mehr getan. Sind auch noch nicht voll spielbar. Worum geht es dabei? Du fängst meistens mit einem kleinen, krümeligen Planeten an, Heimatplaneten, hast ein gewisses Budget, das du aufteilst zwischen Flottenbau und Forschung und manchmal auch Planet weiterentwickeln. Und dann hast du einen sogenannten Tech-Tree, ähnlich wie bei Civilization. Das heißt, du kannst halt bessere Raumschiffantriebe oder Waffen oder Sprachen erfinden. Und dann musst du halt schauen. Dann sendest du von deiner sehr kleinen Flotte, die du am Anfang hast, oder die du erst bauen musst, sendest du ein paar Scout-Schiffe aus zu fremden Planetensystemen und erforscht halt die sogenannte Map. Ne? Ja, genau, manche Planeten sind von Monstern oder von Gegnern bewohnt, manche sind frei und können besiedelt werden. Mhm. Bei manchen musst du erst eine Technologie erforschen, dass du sie besiedeln kannst. Und so langsam expandiert eben dein Sternenimperium und du bist halt ganz stolz, wenn du Kolonien gründest und die sich dann entwickeln und dann selber Raumschiffe produzieren können. Ja. Du erfindest immer bessere Techniken für bessere Raumschiffe und früher oder später läufst du dann halt in deine Gegenspieler hinein, die genau dasselbe vorhaben, nämlich die Galaxie zu beherrschen. Und dann gibt es halt so Diplomatie, wie man das von Civilization kannst. Du kannst Technologien austauschen und nichts Angriffs und Koalitionen schmieden und so, dann backstabben.
Mit Handels.
Es gibt Handeln, ja, kommt halt auf das Spiel jetzt an, auf das Konkrete. Ne?
Wo der Fokus liegt.
Ja. Wo der Fokus liegt. Aber üblicherweise kannst du eben, wenn du klein bist und schwächer als wer andere, kannst du dem Geld geben, dass er dich nicht angreift oder Technologien. Und wenn du stärker bist, kannst du halt im umgekehrten Fall was verlangen, schön, dafür, dass du den nicht ausrottest. Und ja, und das ist eine sehr, sehr nette Sache. Und üblicherweise gibt es dann so kleine Taktikschlachten, wenn zwei Raumschiffflotten aufeinandertreffen.
Ah, okay.
Und von diesem Spielkonzept, das ist einfach schon so klassisch, gibt es halt mehrere Ableger, aber noch sehr wenig Open-Sourcige.
Und im Kampf kannst du man auch dann extra
eingreifen? Kommt aufs Spiel an. Also ich kann da jetzt nur von proprietären Spielen sagen, also beim klassischen Master of Orion waren es immer rundenbasierte Kämpfe, bis am dritten Teil, das war dann ein Echtzeitspiel, wo du eigentlich wirklich kaum noch was hast steuern können, das ist eigentlich nur zugeschaut. Ne? Ja. Und andere haben halt mehr so eine Art Echtzeitsystem, je nachdem nach Intelligenz, dass du eher schaust, die kämpfen dann von selber. Andere haben ein sogenanntes gleichzeitiges Turn-Based-System, andere Spiele. Das heißt, du gibst ihm vorher, wie beim Programmieren, stellst du deine Einheiten auf und gibst ihnen Befehle, zum Beispiel konzentriert Feuer auf Großkampfschiffe.
Ja.
Und nachher hast du aber keine Chance mehr, das zu beeinflussen. Das heißt, du schaust dann, wie sich das aufgrund der Befehle entwickelt. Das ist gut für Multiplayer, ne? Das heißt, du hast gleichzeitig eine Zugausführung und siehst dann am nächsten Tag,
was
passiert ist. Ne? Cool. Also es gibt halt verschiedenste Varianten. Man kann auch üblicherweise bei jedem dieser Spiele den taktischen Kampf ganz abschalten und kriegt dann einfach nur das Ergebnis, so und so viel Verluste und weiter geht's. Und diese Spiele haben halt speziell, wenn du gerade eine Science-Fiction-Serie schaust, wie Farscape oder so, haben die ein sehr gutes Feeling halt.
Mhm.
Das waren die sogenannten 4X-Spiele. Muss nicht im Weltraum sein, gibt's auch Fantasy, aber Weltraum ist halt derzeit das, worüber ich heute geredet habe. Ne?
Mhm, ja, das klingt cool irgendwie. Ich meine, ich habe ja ein paar Mal so Echtzeitstrategie gespielt.
Ja.
Mich stresst das.
Ja, und das ist eben das Schöne. Die meisten dieser 4X-Spiele sind rundenbasiert. Das heißt, die stressen nicht. Du hast Zeit.
Ganz deine Sachen.
Wenn du ein ganz schönes willst für 5 Dollar, glaube ich, derzeit bei Impuls, Sword of the Stars, das Schwert der Sterne.
Okay.
Da kommt jetzt gerade der Nachfolger raus, deshalb hauen sie jetzt das Bündeln vom Vorgänger mit allen Erweiterungen.
Extrem
billig. Das dann halt so 3D-Raumschiffe in Echtzeit für die Taktikkämpfe, aber das Verwalten vom Imperium ist schön rundenbasiert. Ja,
cool.
Das waren die 4X-Spiele.
Ja.
Du hast einen Film gesehen, habe ich gehört?
Ja, also den habe ich schon vor einiger Zeit gesehen, aber ich habe mir gedacht, ich muss ihn jetzt mal empfehlen. Mit Filmen, die Sand am Meer, jetzt kann ich ihn mal umsetzen. Nämlich für alle Fans von Odyssey 2001, von Stanley Kubrick. Da kann man ja nie genug bekommen. Und da gibt es einen Regisseur, Duncan Jones, das ist der Sohn von ein Sohn von David Bowie, ich weiß nicht, wie viele Söhne der hat. Und dieser Film nennt sich Moon, ist vor, ich weiß jetzt nicht, 3 oder 4 Jahren rausgekommen, ein bisschen her. Aber, oder ist das
kürzer? Müsste eigentlich schon im Fernsehen laufen dann, ne?
Man könnte ihn erwischen, man müsste nachschauen. Wer noch einen Fernseher
hat. Verlinken von der Show.
Wer noch einen Fernseher hat, kann sich es im Fernsehen anschauen.
Okay. Moon einfach.
Moon heißt er. Und man sollte sich vielleicht auf YouTube für auch ein Interview von ihm anschauen, weil das ist ein sehr interessanter Kerl. Wenn man ihn über Science-Fiction-Filme befragt der heutigen Zeit, meint er, die haben ein Problem. Das sind eigentlich Action-Filme, die auch in der Gegenwart spielen können und eigentlich ist nur die ganze Staffage Science-Fiction.
Kostüme
das war cool. Ja, was cool war beim Kubrick, war dieser philosophische Aspekt.
Ja.
Und so auch beim Tarkovsky, bei Solaris ist das so.
Dass einfach der Film auch wirklich nicht möglich wäre ohne seine Fiction-Probleme.
Ja, genau, dass das wirklich ein elementares Element ist. Und das schafft Moon schon. Also ohne zu spoilern, es geht um einen Typen, der ist engagiert von einer privaten Firma am Mond, um einen gewissen Rohstoff abzubauen, der Energie liefert.
Im Mond gibt es die Mondbasis Alpha oder wie
leben die Leute dort? Es gibt eine einzelne Mondbasis und er ist alleine dort.
Okay.
Und er bewohnt diese Mondbasis zusammen mit einer künstlichen Intelligenz. Hell lässt ein bisschen winken.
Die heißt Hell, oder?
Nein, nicht. Der heißt nicht Hell, aber man weiß, was gemeint ist, wenn man sie sieht. Und gesprochen wird die künstliche Intelligenz übrigens im englischen Original von Kevin Spacey, was auch nicht uninteressant ist, und anschauen. Also man kann ja Filme nie so empfehlen, aber ich glaube, wer für 2001, wem das gefallen hat, ist für diesen Film sicherlich empfänglich.
Ja, super.
Ja,
das war so eine mal schöne Definition von Science Fiction gehört.
Mhm.
Da hat ein Autor gesagt, wenn 1880 oder so, wie es die ersten Science Fiction aufkommen sind von Jules Verne und so.
Ja, genau.
Science-Fiction wäre nicht gewesen, das Auto und die Autobahn vorauszusagen, sondern den ersten Verkehrsstau.
Ja, genau. Diese Implikationen davon. Ja. Stimmt, das ist eigentlich gar nicht schlecht.
Und manche schaffen das, kann man halt immer nur rückblickend dann sehen.
Na, der Regisseur hat jetzt auch einen aktuellen Film im Kino, den habe ich noch nicht gesehen und ich höre gemischtes Source Code.
Source Code. Wohl, da habe ich schon Sachen gehört drüber.
Ja, ja, muss man sich anschauen, da habe ich noch keine Meinung dazu, muss man mal schauen.
Ja, unser Podcast verkommerziellt sich zusehends. Ne?
Ja.
Okay, ich kann über ein Buch reden, das werde ich jetzt nur eine Vorausschau bieten, Adapt von Tim Harford. Der hat auch den Undercover Economist geschrieben, habe ich jetzt ausgelesen und werde nächsten Dienstag berichten.
Ja. Ja, als letzte Rubrik, jetzt quatsche ich den ganzen, jetzt macht den ganzen Abschluss, quatsche ich jetzt
durch.
Ist
okay, ich habe den Kopf gehört.
Ja, wir wollten ja eine Rubrik einführen, dass wir jeweils einen Podcast, den ich lausche, der auf der
Cracklist... Bitte schön, die Cracklist.
Genau, das ist auch ein Hörauftrag an
sich.
Also den ersten, den ich vorstelle, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, nennt sich die Linux Outlaws.
Ja.
Und ist ein britisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt. Von Dan Lynch, der wohnt in Großbritannien, und dann Fabian Scherschel eben in Deutschland. Die machen das immer über Skype-Konferenz und es ist ein sehr hübsch gemachter Podcast. Also das Outlaws.
Die reden dann auf Englisch oder auf Deutsch?
Die reden auf Englisch. Es ist ein englischer Podcast.
Ja.
Und ist sehr fein, sehr professionell produziert. Und dieses Outlaws-Thema wird schön durchgezogen. Also die Webpage schaut schon ein bisschen westernmäßig aus. Sie tragen auf dem Foto schon so Hüte. Sie haben auch ein Intro, das so klingt. Und zwischendurch, und ist ein sehr netter, also der Dan Lynch ist ein bisschen so der Good Cop, der ist ein bisschen verträglicher, der Fabian Scherschel, der kann ordentlich schimpfen, also gibt ordentlich Saures, und sie haben auch so fixe Rubriken teilweise, zum Beispiel Microwatch, wo sie immer die Blödheit von Microsoft der Woche besprechen.
Ich glaube, ich werde mir...
Ja, ich wusste, dass ich da einen Köder auswerfen kann. Und ja, die vorletzte Sendung ist sehr interessant, da haben sie eigentlich eine Spezialsendung gemacht, wo sie 2 Stunden über unser altbekanntes Thema Bitcoins reden.
Moment einmal, die reden 2 Stunden am Stück?
Ja, das ist...
Bierwasern dagegen.
Ja, wir sind Oberwasern, du. Vier, fünf Stunden.
Der Wasal-Podcast.
Das ist ja der Alternativname, geheimer Projektname.
Hören Sie Biertocher-Podcast, der Podcast, der auf bald wieder aufhört.
Genau.
Sind weniger real-life-schädlich.
Ja, die machen schon. Und am Ende spielen sie immer eine Nummer. Der Dan Lynch ist überhaupt ein interessanter Typ, weil er hat noch einen alternativen Podcast. Retro Radio nennt sich der.
Retro Radio?
Retol. Weil er macht auch Musik und hat eine eigene Band und da stellt er immer CC-Musik vor in diesem Podcast.
Super, ja.
Und macht interessantes Zeug. Der macht noch in einer dritten amerikanischen Show, macht er manchmal den Co-Host in Free Libres Open Source.
Okay, aber jetzt redest du schon über den zweiten Podcast. Nochmal zurück zum ersten. Der hat Linux Outlaws.
Linux Outlaws.
Und wie viele Sterne von 5 Sternen Maximum würdest du ihm geben?
Den gebe ich 5 Sterne.
Ein absoluter Gregor-Top-Empfehlung.
Ja, weil er eine gute Mischung macht. Sie diskutieren, sie streiten miteinander, sie machen aber trotzdem einen guten Mix, weil es bleibt spaßig zuzuhören.
Okay.
Ein bisschen Musik gibt es obendrein, sehr gute Inserts immer zwischendurch irgendwie, die sie selber produzieren.
Ist das eine Werbung, oder?
Naja, so Zwischen-Jingles. Sie haben zum Beispiel so, wenn Crapware, wenn so schlecht ist, Software vorgestellt wird, haben sie so Crap-Crap-Crap-Ware, das spielen sie dann halt so ein. Oder Microwatch haben sie auch einen eigenen musikalischen Jingle.
Das heißt, wir brauchen mehrere Bierzahnstoßgeräusche für unsere ganze, für Spiel- und Störgeräusche.
Ja, sollten wir mal dann im Winter Indoor ein aufnehmen, dann können wir dann ein Soundboard zusammenstellen.
Gut.
Ja, das ist auf jeden Fall absoluter Hörbefehl jetzt mal für nächste Woche.
Gut, wird befolgt. Und haben wir nicht den Thomas Berl nächste Woche? Der hat sich doch angekündigt.
Ja.
Oder wäre der heute gewesen? Oder
Nein. Der kommende Woche ist.
Komm, Thomas Berl, der Autor von G-Potter, einer Podcast-Software, mit der ich jetzt sogar umgehen kann. Ich habe es zusammengebracht, dass sie nicht mehr meine Podcasts löscht.
Ohne zu steigen.
Und er war auf der Europython-Konferenz in Florenz und hoffentlich erzählt er davon.
Und damit hast du... ungewusst aber doch auch wieder eine Cross-Referenz zu den Linux Outlaws geschlagen.
Die waren bei der Europython?
Nein, ganz anders. Die hatten den Thomas Berl auch als Gast, nämlich vor Folgen. Ich habe ja ein bisschen Internetrecherche, also...
Ich gedacht, wir haben ihn weltexklusiv, den hauen wir wieder raus.
Da habe ich Recherche betrieben und da bin ich drauf gekommen, er ist in der Folge aufgegangen. Ich muss mir selber noch anhören, ich bin gespannt drauf. Ich werde mir auf jeden Fall den Podcast anhören.
Aber bei uns redet er Deutsch.
Ja,
also
mal schauen, was er möchte.
Weltexklusiv, Thomas Berl, wenn er kommt, Deutsch. Deutsch. Okay.
Ja, so viel dazu, oder?
Ja.
Haben wir noch was?
Nein.
Termine.
Linux Bierwanderung steht an unserem Google-Kalender, 1. Augustwoche.
Ich habe noch einen abgelauschten Termin.
abgelauscht?
Heute am Nachmittag habe ich einen anderen österreichischen Podcast gehört, MacBC Lux.
Ja, der ist ja auch auf der Craigslist drauf, oder?
Der ist auf der Craigslist, ganz
alles ist auf der Craigslist.
Genau, der wird von, glaube ich, Susanne Mandl und Robert Harm, glaube ich. Und der Robert Harm ist auch ein großer, sehr begeistert von OpenStreetMaps.
Ja.
Und was ich erfahren habe in dem Podcast, ist, dass kommende Woche, ab Freitag, ist an der TU Wien ein Kongress der OpenStreetMap-Leute.
Und also noch einmal, nicht diesen Freitag, sondern Freitag nächste Woche.
Richtig.
An der TU Wien ein OpenStreetMap-Kongress.
Genau.
Ja, da sollte eigentlich einer von uns hingehen.
Müssen wir recherchieren, ja. Man kann
du bist aber in Urlaub nächste Woche,
ich oder? Ich bin in Urlaub.
Das heißt, ich werde recherchieren müssen.
Apropos, okay. Also als Fleißaufgabe für Oberfleißige, weil das haben Sie in Ihrem Podcast erwähnt, man kann natürlich einen Audiobeitrag, Sie haben sich ausgebeten, dass vielleicht jemand, der Lust dazu hat, einen Audiobeitrag macht und Ihnen zuschickt. Also?
Ich werde mir vielleicht doch dein Mikrofon ausbauen.
Ja, mach das, du.
Falls ich dann damit umgehen kann.
Auf jeden Fall. Na, okay. Zweimal auf Aufnahme drücken und passt schon. Wenn es nicht so wie das letzte die verflixte 7. Folge übrigens. Ja, das letzte Mal, ich habe
es. Das war so ein schöner Podcast, den Sie jetzt nicht gehört haben.
Ja.
Nun gut.
Damit mit einer Träne im Knopfloch.
Einen Podcast ohne nervige Störgeräusche und ohne Vögelgezwitscher.
Ja, das letzte Mal.
Was heißt
Mal
das eigentlich? Vielleicht ist irgendwann ein Atomkraftwerk wieder hochgegangen und die Vögel dann alle nicht mehr zwitschern?
Das ist nur der Hundstag heute.
Nur der Hundstag.
Das letzte Mal haben wir ja die Ohren gekriegt.
Das ist ein sehr guter Film, Hundstage. Ne?
Stimmt, ja.
Sollten wir auch mal besprechen.
Vom Ulrich Seidel sollten wir einige Filme besprechen. Ja. Machen wir.
Machen wir, wir haben noch so viel zu tun.
So gut, viel zu reden. Aber
wir melden uns wieder nächsten Dienstag im alten AKH am Brunnen. Haha, nein, du nicht. Das heißt,
ja,
ich ganz alleine.
Ja.
Das heißt, keine Ortsangabe, ich bin wahrscheinlich irgendwo.
Ja. Und vielleicht gibt es einen Audiobeitrag.
Ich melde dann zumindest einen ganz kleinen Podcast. Moment, das heißt, ich sitze dann allein mit Thomas Berlda und du bist weg?
Nein, ich bin am Freitag erst weg, du.
Achso, das heißt, nächste Woche sind wir beide noch ganz normal. Okay, nächste Woche.
Normal?
Brunnen bei der Spital, neben der Stiegelambulanz im alten AKH. Mhm. Jeder darf kommen.
Neben der bösen Stiegelambulanz.
Okay, dann bis nächste Woche. Wieder.
Tschüss.